Ja, wir dürfen wieder das Wort Gottes aufschlagen und wollen beim Kolosserbrief weitermachen. Wir sind jetzt im Moment bei Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3. Und ich lese ab Vers 12, 12 bis 17. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Lass uns einmal aufstehen und den Herrn um seine Hilfe bitten. O Vater im Himmel, wie groß ist deine Gnade und deine Barmherzigkeit, dass du dich durch dein Wort mitgeteilt hast. Wir können nichts über dich wissen. Wir können dich nicht kennen. Wir wüssten nichts von deiner Gnade, wenn du dich nicht so herabgeneigt hättest. Und hier stehen wir als dein Volk. Und du hast uns dein Wort so gebracht, so nahe gebracht, dass wir wissen, dass es dein Wort ist. Und doch brauchen wir deine Hilfe, um es auch heute von dir anzunehmen. Wir bitten dich, segne uns nun, wenn wir über dein Wort reden und nachdenken. Gib uns die Antwort des Herzens. Gib uns den Glauben. Gib uns, dass wir nicht Hörer sind, sondern Täter des Wortes. Komm du und sei in unserer Mitte und heilige diese Zeit miteinander vor deinem Angesicht. Lass uns dich erkennen. Um Jesu Willen bitten wir. Amen. Ja, dürft euch setzen. Wenn wir diesen Text hier anschauen, dann müssen wir immer wieder auch klarstellen, wem dieser Text gilt. Wir leben in einer Zeit, wo man einfach alle Verheißungen allen Menschen einfach zuspricht. Und das ist etwas sehr Gefährliches. Warum? Weil Menschen nicht mehr erkennen, was sie wirklich vor Gott brauchen, weil sie nicht mehr sehen, wie entscheidend es ist, was Gott sagt und wie er den Menschen beurteilt. Ich will euch das an einem ganz einfachen Vers zeigen, nämlich den Vers 12. Wir haben den zwar schon betrachtet, aber er zeigt uns, wen Paulus hier anspricht. Also zu wem redet er, wem gibt er diese Anweisungen? Und wenn wir das anschauen, dann merken wir auch, dass diese Anweisungen nicht allen Menschen gelten können. Es wäre töricht, alle Menschen mit den gleichen Aufforderungen zu konfrontieren, die hier einer bestimmten Gruppe gegeben worden sind. Und was ist hier die Gruppe, die Gott anspricht? Vers 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte. Also, er spricht sie an als solche, die wissen, dass der Herr sie erwählt hat. Woher wissen sie, dass Gott sie erwählt hat? Nun, Gott ist in ihr Leben hineingetreten. Gott hat etwas Großes in ihrem Leben getan. Als Paulus in Philippi predigte, da heißt es, dass er allen predigte, aber der tat der Herr das Herz von Lydia, Entschuldigung, da heißt es von Lydia, der tat der Herr das Herz auf. Das heißt, bei Lydia gab es eine andere Reaktion wie bei allen anderen. Weil Gottes Wort zu ihr kam und sie erkannte, hier bin ich mit Gottes Wort konfrontiert. Hier geht es nicht einfach nur um eine Meinung von Menschen, nicht um einen Prediger, sondern hier geht es um Gottes Wort. Als Paulus in Berea predigte, da haben die Leute von Berea sofort gemerkt, es war zwar ein Mensch, der zu ihnen predigte, ein Apostel, ja, aber es war nur ein Mensch, sie wussten ja nicht von seiner Autorität, aber sie merkten sofort, das, was er sagt, hat was mit Gottes Wort zu tun und sie haben es ganz anders eingeordnet, denn als sie ihn hörten, gingen sie und forschten in der Schrift, ob es sich so verhielt, wie Paulus es gesagt hat. Und Lukas sagt, das war eine edle Gesinnung. Warum war es eine edle Gesinnung? Weil sie merkten, hier kommt Gottes Wort zu uns und wenn das übereinstimmt mit dem, was hier geschrieben steht, dann hat das eine andere Konsequenz, als wenn es nicht übereinstimmt. Zu prüfen war also wichtig. Prüfen war sogar eine edle Gesinnung. Und ich kann euch nur ermutigen, bei Predigten immer wieder genau das zu tun, nämlich zu prüfen. Anhand des Wortes, ob es mit dem übereinstimmt. Das Wort ist also, das Verhältnis zum Wort Gottes ist also sehr entscheidend. Und wenn wir dann in Apostelgeschichte 13 lesen, schreibt uns Lukas, dass Paulus wieder predigt, und dann heißt es, es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Da spricht er von dieser Erwählung. Es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das heißt, er wusste, Gott ist gekommen in ihr Leben. Und jeder Gläubige, der wirklich zum Glauben gekommen ist, der schaut zurück und sagt nicht, oh, ich habe mich entschieden. Deswegen bin ich Christ. Sondern er weiß ganz genau, das war Gottes Werk. Gott hat mich überwunden. Gott hat mich gezogen. Gott war es, der in mein Leben hineingetreten ist. Wir haben es heute Morgen gehabt von der Gnade, die erschienen ist. Aber ich dachte dann später noch an den Vers aus Johannes, an das Wirken des Heiligen Geistes aus Johannes 16. Und Johannes sagt uns Jesus, was der Heilige Geist tun wird, wenn er einen Menschen errettet. Aber er bleibt nicht dabei stehen, wenn er den Menschen errettet, sondern er geht weiter mit dem, was er tun wird. Er sagt nämlich, aber wir können es sehr, sehr konkret auf die Errettung, was der Beginn dieses Lebens ist, anwenden. Er sagt, der Heilige Geist, wenn er kommen wird, wird er den Menschen überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Aber das Überführtwerden von Sünde ist ein absolut entscheidendes Merkmal des Wirkens des Heiligen Geistes. Das kann kein Mensch tun. Und zwar diese Überführung von Sünde ist so oder sieht so aus, der Unterschied zu der menschlichen Erkenntnis der Sünde und zum Werk Gottes, wenn er den Menschen von Sünde überführt, ist darin, dass der Mensch bei äußerlichen Taten hängen bleibt. Wenn Gott überführt, dann merkt der Mensch, es geht nicht um mich, es geht nicht um andere Menschen, sondern es geht hier um meine Schuld vor Gott. Und er bekommt eine Not mit seiner Sünde, die zwischen ihm und Gott steht. Und er weiß, dass er so vor Gott nicht stehen kann, sondern dass er versöhnt werden muss. Wir kommen gleich noch zurück zum Kolosserbrief, mit einem zornigen Gott. Und vor allem erkennt er, dass seine größte Schuld darin besteht, dass er die Offenbarung Gottes verwirft. Dass er die Offenbarung Gottes verwirft. Auch im Leben als Christ müssen wir das immer wieder verstehen. Wenn David also, nachdem Nathan zu ihm kam und ihn überführt hat von seiner Schuld, schon als Nachfolger des Herrn, als Mann nach dem Herzen Gottes, sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt, dann war das die Antwort auf das Reden Gottes, wo Gott zu ihm sagt durch den Propheten, warum hast du das Wort des Herrn verworfen? Schaut, das Schlimmste war nicht der Ehebruch, nicht mal der Mord, sondern was dem vorausging, vor dem Ehebruch und dem Mord, war viel schlimmer, nämlich er hat das Wort des Herrn verworfen. Denn Gott hat das Recht, über mein Leben zu gebieten. Gott hat das Recht zu reden und Gott hat geredet. So die schlimmste Sünde, die Menschen begehen, und wir machen das immer so mit einer Liste von schlimmen Sünden und weniger schlimmen Sünden. Nein, die schlimmste Sünde begehen die in den Kirchen, die im Gottesdienst sitzen. Wenn sie Gottes Wort nicht als Gottes Wort aufnehmen, wenn sie nicht hören als Wort, wenn sie nicht auf das hören, was Gott zu sagen hat, als das Wort des allmächtigen Schöpfers, der sie gemacht hat, dem sie verantwortlich sind, vor dem sie stehen werden, das ändert alles. Es schafft eine ganz neue Beziehung zum Wort Gottes. Und darum ist es so wichtig. Also er wird überführt von Sünde, von Gerechtigkeit, bedeutet, er sagt dann von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und die Himmelfahrt Jesu war der Beweis Gottes, dass Christus alles vollbracht hat, was angeordnet war, damit die Erlösung eine vollkommene Erlösung ist, dass absolut nichts mehr fehlt an dieser Erlösung und nichts hinzugefügt werden kann. Die Gerechtigkeit Gottes ist vollkommen zufriedengestellt durch den stellvertretenden Tod des Sohnes Gottes. Überführt werden von Sünde, überführt werden von Gerechtigkeit, hat etwas sehr Persönliches. Ja, das ist nicht ein Bekenntnis einer allgemeinen Wahrheit, weil wenn Christen in den Kirchen sitzen und wenn die Predigt einigermaßen ist, können sie sehr schnell viele allgemeine Wahrheiten kennen. Und sie wiederholen sie auch und sie können sie auch formulieren und sie werden auch sagen, sie glauben es. Aber überführt sein vom Heiligen Geist bedeutet, diese Tatsache ist so reell für mich, dass es die Grundlage meiner Gesinnung ist, meiner Entscheidungen, meines Lebens. Das bedeutet überführt sein. Wer also von Sünde überführt ist, der merkt, wie töricht seine Schuld vor Gott ist und er beginnt darunter zu leiden. Es ist etwas Persönliches. Wer überführt ist von der Gerechtigkeit Christi am Kreuz, beginnt zu jauchzen und zu jubeln und er weiß um die Gerechtigkeit, er weiß um die Erlösung. Es ist nicht eine unsichere Hoffnung, sondern es ist eine Grundlage, weil er weiß, Gottes Gerechtigkeit kann nicht angezweifelt werden. Er weiß, wenn Christus für ihn bestraft worden ist, kann er nicht nochmal bestraft werden für die gleichen Übertretungen. Er weiß, dass Gott, dass in Christus alles ist, was er braucht, um vor Gott zu stehen. Und deswegen überführen, als drittes ist das Überführen vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das hört sich erstmal etwas interessant an, weil wir nicht merken, wie sehr wir in Feindesland leben, weil uns oft nicht bewusst ist, wie sehr wir in Feindesland leben. Und wir merken nicht, wie sehr unser Glaube oft wankt oder bestimmt ist von den Dingen dieses Lebens. Warum geben wir der Sünde oft nach? Aus dem einfachen Grund, weil die Realität unserer Hoffnung so blass ist. So blass ist. Warum verlieren wir die Zielstrebigkeit unseres geistlichen Lebens? Weil wir im Kampf sind, und ich nehme das mal als Bild von jemand, der im Krieg ist. Sag mal, du bist als Soldat im Krieg zwischen Russland und Ukraine und du stellst dir die ganze Zeit die Frage, wer wird gewinnen? Und Christen leben manchmal auch so. Weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, bedeutet, ich bin absolut überzeugt, Satans Heere und Satans Mächtige und Satans Tyrannen und alle, die in seinem Namen gegen mich streiten, ihr Sieg, ihre Niederlage ist schon sicher. Er ist bezwungen, der Tod ist bezwungen, Satan ist bezwungen, alle Reiche dieser Welt sind bezwungen. Der Sieg gehört dem Volke Gottes. Das ist das, wovon wir überführt werden müssen. Und dass diese Tatsache, nämlich dass der Sieg schon errungen ist und dass es nur auf Gottes Vollendung wartet, absolut sicher, das bezeichnet die Bibel als Hoffnung. Als Hoffnung. Das ist keine unsichere Hoffnung, es ist eine tatsächliche Hoffnung. Und überführt davon bedeutet, nun bestimmen diese Dinge, nämlich diese absolute Klarheit, dass der Sieg dem Volke Gottes gehört, die Kinder Gottes. Nun leben sie davon. Alle Märtyrer die im Glauben Märtyrer waren, ne, sind so in die Herrlichkeit eingegangen. Das Reich gehört dem Herrn. Das Königtum gehört dem Herrn. Die Erde gehört dem Herrn. Sie wird nicht in der Hand der Gottlosen bleiben. Das ist übrigens Thema vieler Psalmen. Sie wird nicht in die Hand der Gottlosen bleiben. Die Tyrannen werden nicht siegen. Er hat gesiegt. Das ist, was es heißt, überführt zu werden. Und schaut, deswegen sagt er hier, weil sie nun Teilhaber dieses Reiches sind, sagt Paulus zu ihnen, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, als Heilige, das heißt, ihr gehört Gott, ihr gehört zu seinem Volk, ihr seid sein Eigentum, ihr gehört nun ihm, ihr seid sein Eigentum, ihr seid von der Welt abgesondert, das Wort heißt ja abgesondert, ihr seid von der Welt abgesondert, und gehört nun zum Reich Gottes, gehört zu dem Volke Gottes. Er nennt euch, das ist das Besondere, er nennt euch sein Volk. Mein Volk, sagt er, mein Kind. Und dann kommt das Nächste und Geliebte, Geliebte. Heute erzählen wir im Evangelium allen Menschen, dass Gott sie so sehr lieb hat. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass Gott den Gottlosen liebt. Und nirgendwo wird dem Gottlosen gesagt, dass Gott ihn lieb hat. Sondern die Bibel spricht oft davon, dass Gottes Zorn über ihm ist. Geliebte sind die, die der Herr, an denen der Herr sich so offenbart hat, dass er ihre Schuld vergeben hat. Sie schauen zurück auf das Handeln Gottes in ihrem Leben. Und Paulus kann von ihnen das so sagen, er sagt, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Sie wussten, und das ist das Besondere der Geliebten, sie schauen zurück und sagen, ich war wie alle anderen ein Narr und lebte in Sünden und verleugnete den Herrn, auch wenn ich religiös war, ne, aber ich verleugnete den Herrn. Ich habe sein Wort nicht als Gottes Wort angesehen. Ich war wie alle anderen auf dem Weg ins Verderben, aber Gott kam in mein Leben hinein. Gott hat mich herausgeholt. Gott hat meine Augen geöffnet. Nun habe ich eine Hoffnung. Einst und jetzt. Sie sagen, ich war wie alle anderen. Ich habe verdient, was alle anderen verdient haben, aber mich hat er herausgeholt. Mephibosheth war so ein Mann. Ne? Als dann ein Fluch über Israel ist, weil es nicht regnet, da sucht David den Herrn. Und dann sagt der Herr, da ist eine Blutschuld auf Israel. Das Ergebnis ist, dass David von den Söhnen Sauls 5 nehmen muss, um sie den Gibeonitern zu geben, um sie aufzuhängen. Und da ist es, David verschonte Mephibosheth um Jonathans Willen. Er war doch auch ein Sohn. Er war doch auch einer, der mit abgegeben werden musste zu dem Tod. Gott verschont ihn. Gott holte Lot heraus. Noah. Sie alle sahen es als etwas Entscheidendes an, nämlich dass Gott sich über sie erbarmt hat, weil sie das Gleiche verdient haben wie alle anderen und doch von Gott errettet wurden. Einst und jetzt. Und hier wollen wir die Frage stellen, wie geht es dir? Kannst du sagen, ich bin auserwählt? Ich bin für Gott abgesondert? Ich habe gesehen, der Herr hat mich von Sünde überführt. Ich habe gesehen, was Christus am Kreuz getan hat. Das ist meine Gerechtigkeit. Dort hat Gott alles vollbracht. Dort ist der Stellvertreter gestorben. Andere sagen, kannst du Jesaja 53 für dich beten? Aber der Herr warf meine Schuld auf ihn. Er hat meine Sünde getragen. Die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Zu meinem Frieden durch seine Wunden ist mir Heilung widerfahren. Kannst du das sagen? Wenn nicht, dann rufe Gott an. Rufe Gott an, weil dann bist du noch in Fesseln der Finsternis. Dein Weg, dein Ende ist das Verderben. Der Zorn Gottes ist noch auf dir, so sagt es Jesus. Und die ewige Bestimmung ist, auf ewig entfernt zu werden, unter dem Zorn Gottes zu sein, im Gericht Gottes, der Hölle. Schau, das ist so wichtig, dass wir das sehen. Hier aber, und jetzt wollen wir ich will noch einen Satz dazu sagen, darum such den Herrn. Du lebst in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruf ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Seine Gedanken. Verlass die Gedanken, dass Gott noch ein Auge zudrücken wird. Er wird kein Auge zudrücken. Er hat bei seinem Sohn kein Auge zugedrückt. Verlass die Gedanken, so schlecht bist du nicht. Es ist ein böser Gedanke. Gott sagt, alle Menschen sind böse. Und setz dein Vertrauen auf den Herrn. Vergiss nicht, die größte Sünde ist, dir selbst zu vertrauen. Verlass das Vertrauen auf dich selbst und ergreife Christus. Gott hat ihn gegeben. Wird er dir einen anderen Weg geben, um mit ihm versöhnt zu werden? Nein, jeder andere Weg verachtet diesen Erlöser. Aber kommen wir zu dem Text. Wir merken also, wenn wir hier angesprochen werden, hier in den Aufforderungen, von denen wir einen Teil schon angeschaut haben, dann müssen wir verstehen, hier spricht er nicht irgendwelche Gottlosen an. Ich kann also nicht durch den Gehorsam an die Aufforderung mein Heil erwerben, sondern er spricht die an, die erlöst sind. Und so war auch der Beginn dieses Kapitels darin, dass er sagte, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, Kapitel 3, Vers 1, also du bist auferweckt, das Bild ist, du warst tot in Sünden und Übertretungen, jetzt bist du lebendig gemacht. Warum? Weil Gott in dein Leben gekommen ist, weil nun die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, indem er alle deine Sünden hinweggetan hat, weil du nun eine ewige Hoffnung hast, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Also wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid mit Christus eins gemacht worden. Ihr seid schon mit Christus auferweckt worden, mit Christus in den Himmel gefahren und ihr sitzt nun zur Rechten Gottes. Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und eure Herrlichkeit sieht man jetzt vielleicht nicht so. Verborgen sieht man sie, aber nicht in seiner ganzen Herrlichkeit, wie man sie bei Christus nicht gesehen hat, als er auf der Erde war. Aber der Tag kommt. Der Tag kommt, wo Gott offenbar macht, was er getan hat im Leben seiner Heiligen. Ihr werdet mit ihm offenbar werden in Heiligkeit. Wenn wir also diese Aufforderung anschauen, dann lasst uns daran erinnern, dass wir etwas Entscheidendes brauchen, nämlich immer wieder eine klare Sicht, wofür wir leben. Bist du mit Christus auferweckt? Warum lebst du dann für diese Welt? Warum ist dein ganzes Streben dann bestimmt von dieser Welt? Warum schaust du nicht nach oben, wo der Christus ist? Ist er dein Haupt? Bist du sein Glied? Bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten? Wartest du darauf? Wohnt er in dir? Wohnt Christus in dir und wartest du darauf, mit ihm vereinigt zu werden in Herrlichkeit? Schaut, diese Grundausrichtung ist absolut bestimmend für die ganzen Aufforderungen, was ich töten soll und was ich anziehen soll, was ich ausziehen soll und was ich anziehen soll. Welche Kleider ich auswähle und welche Kleider ich verwerfe. Was ich hasse mit Abscheu und was ich begehre und erstrebe. Deswegen hasse ich Neid, Hass, Zorn und so weiter. Weil es völlig dem zuwider ist, der mich erlöst hat. Weil ich heilig und geliebt bin, ich gehöre einem anderen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir das auch anschauen, was wir anziehen sollen und was, ich habe es so genannt, was die Gnade im Herzen der Gläubigen bewirkt. Was die Gnade im Herzen der Gläubigen bewirkt. Und doch heißt diese Gnade nicht, dass wir nicht aufgefordert werden, genau das zu tun, was Gott als Mittel bestimmt hat, dass diese Gnade in uns größer und größer werde. Es ist die Gnade, die kommt und uns genau dahin führt. Aber sie tut es, indem er das Wort sendet und den Apostel anleitet, uns zu sagen, was wir zu tun haben, um in dieser Gnade zu stehen. Wenn er damit beginnt, das war das, wo wir letztens, wir fangen an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ihr denkt dran, im Griechischen gab es keine Verseinteilung, deswegen haben wir auch nicht mitten im Vers aufgehört. Oder deswegen haben wir bei uns mitten im Vers aufgehört, aber es gibt im Griechischen keine Verseinteilung. Und es macht auch ein bisschen oder gibt uns ein bisschen die Herausforderung, in der Einteilung von Vers 16 zu fragen, wie sollten wir die Worte zuordnen. Ich werde sozusagen einen Vorschlag machen, aber ich bin nicht der Meinung, dass das die einzige Möglichkeit ist, diesen Satz einzuteilen oder dem Satz den Sinn zu geben. Aber selbst wenn es etwas anders einteilt, ich glaube, wir bleiben beim Wesentlichen, wir kommen im Wesentlichen auf das gleiche Ergebnis. Er hat also gesagt, der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, ich bin bei Vers 15, der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu diesem seid ihr auch berufen, das haben wir letztes Mal besprochen, in einem Leib. Und jetzt fügt er einfach hinzu, und seid dankbar. Das und ist hier nicht einfach eine Zusammenfügung zum Frieden Gottes, sondern ich denke, es ist mehr als Aufzählung. Vers 15, und der Friede Gottes regiert in deinem Herzen, und seid dankbar. Natürlich hängen diese Dinge eng miteinander zusammen. Dankbarkeit ist etwas sehr Entscheidendes für das Leben eines Gläubigen. Schaut in im ersten Kapitel hat Paulus für die Gläubigen gebetet, wenn er sagt, dass er, was der Herr an ihnen getan hat, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wenn ihr die einzelnen Aussagen hier bedenkt oder über sie nachdenkt, dann und die Frage stellt, was bedeutet das, wohin führt mich das? Was ist das Ergebnis dieses Handelns Gottes in meinem Leben? Dann hat Paulus ihnen das schon mitgeteilt, indem er in Vers 12 sagt, indem er dem Vater Dank sagt. Der Friede Gottes hängt damit zusammen. Der Gehorsam gegenüber den Anweisungen ertragt einander und vergebt einander, hängen auch damit zusammen. Weil es steht hier, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Die Liebe hängt auch damit zusammen und über alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Dankbarkeit schaut auf das Handeln Gottes im eigenen Leben und sieht, was man selbst und betrachtet, was man selbst von Gott empfangen hat. Und im Betrachten der Dinge Gottes, die man von Gott empfangen hat, und in der Antwort der Dankbarkeit für das, was man bekommen hat, weil man es unverdient bekommen hat, wird die Herrlichkeit dieses Charakters und des Handelns Gottes so zum Maßstab, dass es dich zwingt. Das ist ein Liebeszwang, ne? Es ist nicht ein äußerlicher Zwang zu etwas, was ich nicht will, sondern ein innerlicher Zwang. Es zwingt dich innerlich dazu, zu vergeben, wie dir vergeben wurde, zu ertragen, wie du ertragen wirst, zu lieben, wie dein Meister dich geliebt hat. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in das, seine, in das gleiche Bild. Es ist wie Kinder, die auf die Eltern schauen, wenn sie klein sind, und anfangen, sie zu kopieren. Aber wenn du auf den Herrn schaust und nicht vergisst, was er dir Gutes getan hat, wird das zu einer Quelle deiner Antwort in diesem, deiner Antworten in diesem Leben. Nun sagst du nicht, wie er mir, so will ich ihm vergelten, sondern du sagst, wie Christus mir, so will ich ihn behandeln, denn er benimmt sich nicht schlimmer mir gegenüber, als ich mich Christus gegenüber verhalten habe, sondern im Gegenteil. Kein Mensch auf dieser Erde kann mich so behandeln, wie ich Christus behandelt habe. Aber der Herr war gnädig, der Herr hat vergeben, der Herr war gütig, der Herr hat mich gesegnet, er hat mir eine ewige Hoffnung gegeben. Ich bin versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Seid dankbar, seid dankbar. Und wir werden merken, diese nächsten Verse sind durchzogen von der Aufforderung, dankbar zu sein, auch wenn neue Anweisungen da sind. Dankbarkeit bedeutet, Gott in Ehrfurcht zu dienen. Psalm 50 sagt, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Willst du Gott ehren, willst du ihn verherrlichen, sei dankbar. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Aber der Vers geht weiter. Er sagt, und bahnt einen Weg, ihm zeige ich mein Heil. Dem Dankenden wird Gottes Heil größer offenbar. Gott zeigt ihm sein Heil. Der Hebräerbrief sagt, lasst uns dankbar sein, wodurch wir Gott dienen, mit Scheu und Furcht. Das Gegenteil ist der Murrende, der Unzufriedene, der Jammernde. Hier warnt uns die Schrift und sagt, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, warum sie murrten. Sie sahen die Erlösung Gottes, aber ständig murren sie über das, was sie nicht haben, statt dankbar zu sein für das, was Gott ihnen gegeben hat. Und Paulus fordert uns hier auf, eine Haltung der Dankbarkeit zu bewahren. Willst du die Haltung der Dankbarkeit bewahren, denk viel über das Gute nach, das du empfangen hast. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann beginnt er beim Größten und sagt, der dir all deine Sünden vergibt. Dass ich gerecht sein soll in den Augen meines Gottes, obwohl mein Leben von so viel Versagen und Niederlagen geprägt ist. Ja, das ist Gottes Ratschluss. Sei dankbar. Bewahre eine Haltung der Dankbarkeit. Bewahre sie nicht nur, sondern praktiziere sie. Martin Holt, der uns geholfen hat hier in der Gemeindegründung aus Südafrika, erzählte mal, dass eine Frau mit Depressionen zu ihm kam. Und der einfache Rat, den er ihr gab, war, nimm dir dreimal 5 Minuten am Tag, wo du Gott dankst für all das Gute, was du empfangen hast. Und als sie wiederkam, sagte er, man konnte schon von Weitem sehen, dass ihre ganze Haltung sich verändert hatte. Weil sie erkannte, wie groß die Segnungen waren, die der Herr ihr gegeben hat. Dann geht er weiter und sagt, lasst das Wort, jetzt sind wir bei Vers Kolosser 3, Vers 16, also sei dankbar. 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Fällt euch was auf? Warum sagt er nicht das Wort Gottes? Warum sagt er nicht das Wort Gottes? Nun, das Wort des Christus ist das Wort Gottes, oder? Jeder, der Dreieinigkeit verstanden hat, hatte erstmal kein Problem damit. Und trotzdem sehen wir, dass Paulus hier eine Betonung gibt. Aber wir können es ganz einfach auf das Wort Gottes beziehen. Aber ich werde es gleich nochmal kurz unterscheiden. In dieser Zeit, zu dieser Zeit gab es nicht mal das gesamte Neue Testament, wie wir es haben. Es war noch nicht alles aufgeschrieben, was wir in den Evangelien lesen, als Paulus den Kolosserbrief schrieb. Und trotzdem sagt er davon, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Nun, jeder von euch, der schon etwas länger im Glauben ist, kennt den Psalm 1. Gnade im Leben der Gläubigen. Wer ist gesegnet nach Psalm 1? Wer ist der Gesegnete Gottes nach Psalm 1? Wir vergessen oft den ersten Teil. Der ist auch nicht Thema hier von dieser Aufforderung, aber hängt eng damit zusammen. Wenn wir den Kontext lesen, merken wir auch, dass es sehr viel damit zu tun hat. Also, er sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wer ist der, der Gnade empfangen hat von Gott? Er wird nicht bestimmt von den Maßstäben und den Ratschlägen dieser Zeit. Aber nicht nur, er wird nicht bestimmt, sondern er selbst meidet es. Er sieht die Gefahr, weil er in dieser Welt der Gottlosigkeit lebt, sieht er die Gefahr, die Antworten dieser Welt zu übernehmen und sie als normal anzuschauen. Gestern waren wir in Weilburg in der Stadt und da war einer, der hat einen Tannenbaum gekauft und jetzt, die Straßen sind da sehr eng, und jetzt blieb er mitten auf der Straße stehen, nur um seinen Anhänger sozusagen in seine Einfahrt reinzuschieben. Und dahinter war aber ein anderer Autofahrer und der schimpfte. Wie könnte er die Straße blockieren? Es ging nicht anders, aber wie könnte er die Straße blockieren? Er wollte den anzeigen und hat gleich sein Handy gezückt, um Fotos zu machen. Und ich half dann dem Mann, einmal den Anhänger reinzuschieben und dachte, es wäre ja die Sache erledigt. Aber als ich mich dann umdrehte, sah ich, wie der den Anhänger hatte, jetzt ganz bewusst einen Stundenkilometer weiter mit seinem Auto ohne Anhänger weiterfuhr, nur um den hinter sich zu ärgern. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Wie du mir, so ich dir. Das lasse ich mir nicht bieten. Das kann der nicht mit mir machen. Der hat angefangen zu schreien. Der war auch gemein zu mir. Ne? Der war auch gemein zu mir. Seht ihr, das sind alles Dinge, die wir übernommen haben von unserem Alltag, von dem, was wir sehen. Jemand braucht ein böses Wort, ein Schimpfwort. Ah ja, das höre ich ständig, sagt er dann. Ja, schön, du hörst es. Schaut, das ist der Unterschied, was Psalm 1 sagt, sondern über Gottes Wort nachsinnt Tag und Nacht. Der Gesegnete des Herrn, wir könnten sagen Gnade im Leben, verändert die Quelle, aus der du handelst. Wer über Gottes Wort nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und Frucht ist das Verhalten, das dem Himmel entsprechend ist. Ist das Verhalten, das Christus widerspiegelt im eigenen Leben. Das ist Frucht. Und er weigert sich, bestimmt zu werden von dem Zeitgeist, und Herrschaft nach dem Urteil der Welt zu betrachten, sondern er wird bestimmt von dem Worte Gottes. Deswegen sagt er, lasst das Wort des Christus reichlich bei euch wohnen, der nachsinnt über Gottes Wort Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Da steht auch nicht, wer es hin und wieder hört. Nicht der hin und wieder sich damit beschäftigt, nicht wer hin und wieder zum Gottesdienst geht oder regelmäßig zum Gottesdienst geht, nicht der, der viel auswendig kennt und es wiederholen kann, sondern in euch wohnen. Bedeutet, ich lade nicht das Wort Gottes ein, zu mir mal zu Gast zu kommen und mal bei mir zu sein und dann mag ich das auch, aber der Gast sollte auch irgendwann mal gehen, sonst wird er lästig, ne? Sondern wohnen bedeutet, er ist hier zu Hause. Und wo soll das Wort Gottes zu Hause sein? Er sagt, in uns, in euch wohnen. Reichlich in euch wohnen. Es bedeutet, beschäftige dich viel, höchstmöglich mit Gottes Wort. Lebe damit, sei vertraut damit. Von Bunyan wird gesagt, den konnte man mit dem Messer stechen, wo immer man wollte, oder mit der Nadel, er würde Bibel bluten. Gemeint war, er war so voll vom Worte Gottes, dass wenn man ihn irgendwo puksen würde, würde das Wort Gottes rauskommen aus seinem Leben. Genau darum geht's. Lasst es reichlich in euch wohnen. Dann sagt er weiter, und jetzt ist die Einteilung manchmal unterschiedlich, manche Übersetzungen machen es so unterschiedlich. Ich lese das dann manchmal einfach im Griechischen, wo die Punktuation nicht da ist, um zu gucken, wie würde ich die Reihenfolge der Worte betonen, und habe gemerkt, dass auch manche Übersetzungen das dann so übersetzen. Daher beziehe ich das, dieses in aller Weisheit auf die folgende Anweisung: in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Also seid dankbar, erstens. Zweitens, sorge dafür, dass Gottes Wort reichlich in dir wohnt. Drittens, ermahnt einander. Ich bin alt genug, zu wissen, was gut ist. Oder? Sagen die Kinder schon mit 13, manche mit 17. Und wenn wir 25 sind, sind wir natürlich erwachsen genug, dass mir keiner sagen muss, was Sünde ist und was nicht Sünde ist, oder? Und wenn ich schon 20 Jahre Christ bin, wer sollte mich dann zurechtweisen? Hier sehen wir, wie stark unsere Zeit uns prägt. Wir fühlen uns pikiert, wenn andere uns zurechtweisen. Ein Gotteskind muss zurück zu der Haltung eines Kindes. Ich will belehrt werden. Und ich bin bereit, ermahnt zu werden. Und ich bin bereit, korrigiert zu werden. Wer einmal den Betrug der Sünde in seinem eigenen Leben verstanden hat, der weiß auch, wie dringend er es braucht. Und Gott hat, um den Leib zueinander zu fügen und die Liebe zueinander wachsen zu lassen, es so bestimmt, dass er dem einen Bruder die Hilfe gibt für den anderen Bruder und dem anderen die Hilfe für den nächsten Bruder. Das heißt, er teilt die Gaben so aus, dass wir füreinander Verantwortung haben. Er segnet mich in der Woche mit Dingen, die ihr hören müsst, wenn ich predigen muss. Diese Segnung heißt nicht einfach, ja, er schickt irgendwelche Geschenke vom Himmel, obwohl es Geschenke sind, aber es bedeutet, er muss mich auch harte Lektionen lehren, er muss mich zurechtbringen, damit ich wieder weiß, worauf es ankommt. Die Bibel ist voll davon, dass wir diese gegenseitige Ermahnung brauchen. Schaut, was Paulus von sich selbst sagt in Kolosser 1, Vers 28 und 29. Er sagt, ihn verkündigen wir, hier sind die gleichen Worte benutzt, indem wir jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Also er zeigt hier, dass er als Apostel natürlich in besonderer Weise seine Verantwortung sah. Aber wozu sah er seine Verantwortung? Jeden Menschen zu ermahnen und zu lehren. Jeden Menschen. Den Ältesten von Ephesus sagt er das Gleiche. Er sagt, er hat jeden Menschen und hat jeden von ihnen, von den Ältesten, nicht von den einfachen Gläubigen, nicht von den frisch Bekehrten, sondern von denen, die Ältesten in der Gemeinde waren, sagt er hat sie jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt, des Gottes würdig zu wandeln. Überleg doch mal. Also Älteste in der Gemeinde mussten vom Apostel unter Tränen ermahnt werden, wandelt doch des Gottes würdig. Also, Älteste sind in der Gefahr, ihr Ziel aus den Augen zu verlieren. Ich bin in der Gefahr. Wir alle sind in der Gefahr, zu verlieren, wofür wir leben. Bevor ich das anwende, vielleicht noch einmal den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist ja eine Ermahnung an die Gläubigen, die sozusagen ihre anfängliche Hoffnung verloren haben. Und er fordert sie auf, zurückzukommen zur anfänglichen Hoffnung und der Freude inmitten von Verfolgung und Schwierigkeiten. Und schaut, was er da in Kapitel 4 dann zu ihnen sagt. In Kapitel 3, Vers 13. 12 und 13. Habt Acht, ihr Brüder, er sagt also, seid wachsam, Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Traust du dir das zu? Wenn nicht, kennst du dein Herz nicht. Wenn nicht, kennst du dein Herz nicht. Und so fordert er sie auf und sagt, habt Acht, meine Brüder. Er sagt nicht, habt Acht, liebe Älteste, dass da die kleinen Schafe, die noch frisch bekehrt sind. Nein, er sagt, habt Acht, liebe Brüder, dass in keinem von euch ein ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Und dann sagt er, ermahnt einander vielmehr jeden Tag. Nicht einmal im Jahr, jeden Tag. Solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Sünde ist trügerisch. Sünde hat 6000 Jahre Erfahrung. Satan ist der Urheber. Er hat Geschichte studiert. Er kennt die gut. Er hat Techniken, Kriegstechnik zur Perfektion ausgereift. Er kennt es gut. Methoden der Verführung ist er der Beste drin. In Methoden der Verführung ist er der Beste drin. Du bist jeden Tag damit konfrontiert. Aber Gott hat Gemeinde gegeben. Die Gemeinde gegeben. Und Gott segnet sein Volk, indem er sie zueinander führt als Glieder eines Leibes und lehrt sie in Weisheit einander zu ermahnen. Weisheit steht hier nicht einfach so, hier steht nicht im Wissen, sondern hier steht in Weisheit. Weisheit heißt nicht, ich kenne die Bibel auswendig, sondern Weisheit bedeutet, ich habe gelernt in der Anwendung der Schrift. Wie sieht es praktisch aus im Leben? Was bedeutet es, im Leben mein Herz zu bewahren? Was bedeutet es, wenn Unrecht mich trifft, wenn ich Leid zu tragen habe? Was bedeutet es, wenn die Geldliebe an mein Herz klopft? Ich habe gelernt, aus dem Leben den Weg des Wortes Gottes zu gehen. Das bedeutet in Weisheit. Weisheit heißt, ich erkenne auch meine eigene Gefahr. Deswegen sagt der Galaterbrief, ihr, die ihr geistlich seid, bringt einen solchen zurecht. Ich erkenne meine eigene Gefahr, aber in Weisheit suche ich einen Weg, dem anderen zu helfen, einander zu helfen. Und seht, was Paulus hier sagt. Gnade Gottes kommt in unser Leben hinein, indem wir einander helfen, lehren und ermahnen. Und dieses Ermahnen ist genau das, was es inhaltlich bedeutet, also ist genau das, was wir vom Wesen her brauchen, nämlich eine Hilfe, das Wesentliche wieder zu sehen. Der Petrus sah die Wellen und als er Jesus ihn herauszog, dann blieb er nicht dabei stehen, ihn rauszuziehen, sondern sagte, du Ungläubiger, warum, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Schau nach, was war der Grund, dass du den Blick verloren hast von der Herrlichkeit, der Hoffnung und deines Zieles? Also er mahnt einander. Und jetzt sagt er, und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und manche versuchen hier eine Trennung zu machen. Es sind drei verschiedene Begriffe. Das eine sind die Psalmen, das andere sind dann Lobgesänge. Das sind dann der Lobgesang der Maria, also der Schwester von Mose. Der Lobgesang der Hanna oder der Maria im Neuen Testament, der Elisabeth oder eben der von dem Zacharias, genau, oder vom Simeon oder in das Lied der Lieder, das Lied der Erlösten in der Offenbarung. Und vielleicht kann man auch eine gewisse Zuteilung machen, aber es ist offensichtlich nicht so festgelegt von Paulus oder so festgelegt gemeint, denke ich, denn er gebraucht es, er gebraucht diese drei Begriffe auch im Epheserbrief, wenn er uns zeigt, dass wir Gott loben sollen. Und da wird auch ein ganz besonderer Zusammenhang hergestellt. Ich lese mal Epheser 5, Vers 18, ab Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nun, wenn wir, es gibt ja die Gruppen, die meinen, man dürfte nur die Psalmen singen. Das Problem damit ist, dass wir erst durch das Evangelium die Herrlichkeit der Psalmen in seinem Ausmaß sehen. Also wenn wir jetzt die Psalmen konsequent nur nach den Psalmen singen würden, würden wir nicht von der Herrlichkeit der Erlösung, die durch Christus offenbar geworden ist, singen. Würden wir nicht davon singen. Und der Hebräerbrief sagt, nachdem Gott vorzeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, hat er am Ende zu uns geredet durch den Sohn. Er sagt, die herrlichste Offenbarung Gottes kommt in Christus zu uns. Das heißt, was die Psalmen nur schattenweise voraussahen, das wird in der ganzen Herrlichkeit erst offenbar, als Christus gekommen ist. Und wir können sagen, als Jesus den Emmaus-Jüngern erklärte, was das ganze Alte Testament über ihn berichtete. Sollen die Lieder nicht auch davon reden, was dort geschehen ist? Ich glaube schon. Und deswegen ist auch recht, wenn manche Psalmen angewendet werden auf Christus. Also manche singen die Psalmen, aber sie dichten die Psalmen dann nicht im Kontext des, also nicht nur in der Zeit des Psalmes, sondern die wissen, was das die Erlösung gebracht hat und reden davon. Ich habe vergessen den einen Punkt, warum Paulus sagt, lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ich glaube, hier haben wir thematisch nochmal die Verknüpfung daran. Was Paulus meint, ist, wir sollen über das Wort Gottes nachdenken. Und das wären auch die geistlichen Lieder, das wären auch diese Hymnen oder geistlichen Lieder, im Kontext der ganzen Erlösung, wie sie im Evangelium zu uns kommt, im Reichtum dieser Erlösung. Wenn er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, dann will er, dass wir nicht nur sehr viel über das Alte Testament nachdenken, denn die hatten damals nur das Alte Testament als komplette Schrift. Aber Paulus sagt, es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Aber er will gerade einen Unterschied machen zwischen den jüdischen Lehrern, die sich auch viel mit dem Wort beschäftigten, aber das Wesentliche aus den Augen verloren haben. Sondern er will uns damit sagen, denkt nach über Christus, denkt nach über die Vorschattungen von Christus, denkt nach über Erlösung, schaut in das Wort hinein und seht und lest das Wort, wie die Propheten es gelesen haben. Wie sagt Petrus, haben die Propheten das Wort gelesen? Er sagt, sie forschten in ihren eigenen Schriften, wohin der Geist des Christus deutete. Genau so. Schaut auf Christus, schaut auf die Herrlichkeit Jesu, die Vorschattungen. Denkt nach über die Herrlichkeit dieses Wortes. Wer einmal die Opfer Jesu, die Opfer im Alten Testament betrachtet in ihrer, also einfach aus der Perspektive, Gott hat sie gegeben und er beschreibt ganz genau, wie sie das Schaf schlachten sollen, auseinandernehmen sollen, die Gedärme waschen sollen, wie es geopfert werden soll, welchen Teil sie essen sollen und all diese Dinge. Der liest die Liste und denkt, naja, was hat das mit mir zu tun? Ich habe noch nie ein Schaf geschlachtet. Aber wer sieht, wie Gott genau vorschattet, wie einmal das Passahlamm Christus geschlachtet werden würde und so viele tausend Jahre vorher, der liest die Beschreibung des Opfers und betet an und betet an. Er liest die Beschreibung des Tempels und betet an. Er liest den Tag der großen Versöhnung und betet an für Christus. Er liest Mose als Mittler und betet an für Christus als den Mittler zur Rechten Gottes. Er liest, wie Gott an Abraham gehandelt hat und betet an, weil er weiß, dass er es um Christi willen getan hat und dass er heute unser Gott ist, der so an uns handelt. Merkt ihr, das ändert alles. Wer liest, wie David Vergebung empfing und wie Gott den Ort des Tempels der Anbetung gab, der betet an, obwohl es eine furchtbare Geschichte ist, aber er betet an, weil er weiß, genau so hat Gott mich zu Christus gebracht. Mitten im Versagen offenbart er die Herrlichkeit seines Sohnes. Deswegen. Und Lieder haben auch das Ziel. Es ist interessant, das Wort Lied wird benutzt in der Offenbarung. Die Erlösten singen das Lied. Aber Lieder wird auch benutzt bei Paulus, als er im Gefängnis war, nachdem er ausgepeitscht wurde, sang er Gott diese Lieder. Wir könnten noch viel über das Singen eingehen, aber ich möchte hier nur ein ganz kurze oder zwei kurze Anwendungen machen, die vielleicht für uns sehr wichtig sind. Hoffe ich. Erstens geistliche Lieder. Geistlich bedeutet, sie sollen vom Geist Gottes erfüllt sein, eingegeben sein. Der nächste Vers macht es nochmal sehr deutlich, was es bedeutet. Wenn du deine Ohren voll dröhnst mit ungeistlichen Liedern, glaub doch nicht, dass du den Herrn lieblich in deinem Herzen mit geistlichen Liedern loben wirst. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir haben hier ein Riesenproblem und dieses werde ich heute nicht lösen, aber ich möchte euch dies sozusagen mitgeben zum Nachdenken. Was ist denn überhaupt? Was bedeutet es, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist? Was bedeutet es, ein Lied zu haben vom Heiligen Geist gelehrt? Wissen wir, was geistlich ist? Der Kontext sagt, geistlich bedeutet, himmlisch gesinnt zu sein. Trachte nach dem, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Trachte nicht nach dem, was auf Erden ist. Was ist das Ziel? Das Ziel meines Lebens muss doch sein, dass ich abhängig bin vom Heiligen Geist, erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Er sagt, nur diese Lieder, die durch den Geist Gottes gewirkt sind, das sind Lieder, die Gott wohlgefällig sind. Im Hebräerbrief spricht der Hebräerbriefschreiber davon, dass Christus inmitten der Gemeinde Gott lobt. Ich bin überzeugt, Christus würde nicht mitsingen bei vielen Liedern, die heute gesungen werden. Aber das ist das Ziel, was geistliche Lieder ausmacht. Geistliche Lieder geistlich bedeutete, ich frage nicht in erster Linie, ob es mir gefällt, ob es den Jüngeren gefällt, ob es den Älteren gefällt, sondern ob Christus mitsingen würde, weil es von seinem Geist gewirkt ist. Und das Zweite, was er hier sagt, ist, lieblich in deinem Herzen. Lieblich wofür? Gott lieblich. Lieblich ist das Wort, das eng steht zu dem Opfer im Alten Testament, wo es ein Kriterium gibt, das alle Opfer beschreibt, zum wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Wisst ihr, wann es Gott nicht wohlgefällig ist? Wenn es nicht ihm entspricht. Und dann, aber er sagt nicht nur lieblich, sondern er sagt lieblich in eurem Herzen. Das wichtigste Merkmal ist also nicht das Lied selbst, ohne dass, nicht, dass es nicht entscheidend ist, aber ich mache jetzt nur die Betonung. Also das Wichtigste ist nicht, was deine Lippen singen, sondern was dein Herz singt. Das ändert alles. Singt dein Herz, wenn du singst? Singt dein Herz Gott? Betet es an? Das ist eins der wesentlichen Ermutigungen als Gotteskinder in der Gemeinde, dass wir Gott lieblich in unserem Herzen singen. Du wirst, wir werden diese Frage nicht einfach so jetzt durch Kriterien beantworten. Dazu bleibt uns auch gar nicht die Zeit. Da könnte man viele Predigten drüber halten, worauf wir da achten müssen. Ich möchte es uns mitgeben oder uns nahe bringen, einfach darin, dass wir sagen, schaut, das ist, was der Herr uns sagt, was Gnade in unserem Herzen wirkt. Und die Frage, die damit einhergeht, ist das dein Anliegen, wenn du singst? Was du singst, wie du singst und wenn du singst. Das ändert alles. Ich komme nicht hierher und dann sage ich, okay, das Lied wird jetzt gesungen, dann schlage ich auf, dann singe ich das Lied. Sondern ich weiß, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass mein Herz Gott singt. Da fange ich morgens an oder vielleicht sogar schon Samstagabend. Oder vielleicht schon die Woche davor. Herr, gib doch, dass alle meine Lieder die Herzenshaltung haben, dass es bei dir klingt, dass du mit einstimmst und wir zusammen singen. Und dass, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wir alle ausgerichtet sind, dich, unseren Gott, wirklich zu erheben, zu loben und auch einander zu ermutigen, dich zu sehen, deine Herrlichkeit. Er endet mit der Aufforderung, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Unsere Zeit ist um, aber schaut, welch eine Vorrecht, welch eine Gnade Gottes in diesem Vers. Du bist hier auf der Erde im Namen des Herrn, in seinem Auftrag. Du lebst als Gotteskind, wenn du doch Vergebung der Schuld hast, wenn doch das Ziel die Herrlichkeit Gottes ist, wenn du doch berufen bist, in seine Herrlichkeit einzugehen, warum sollst du überhaupt noch hier auf der Erde sein? Warum nimmt Gott dich nicht einfach sofort in seine Herrlichkeit? Du hast kein Leid mehr, keine Nöte, keine Schwierigkeiten, keine Sünde, gar nichts. Nein, Gott hat noch einen Auftrag für dich. Nämlich für ihn hier auf dieser Welt ein Gesandter zu sein. Für ihn, in seinem Auftrag, Verkündiger seiner Erlösung zu sein. Das ist dein Auftrag. Du bist nicht hier, um für dich zu leben. Du bist hier, um für ihn Stellvertreter zu sein. Wie der Botschafter, der geschickt wird in ein Land und er sagt nicht, ich habe meine Agenda. Nein, er kommt als Botschafter von seinem Land, um sein Land in diesem anderen neuen Land zu vertreten. So sind wir als Gotteskinder hier auf der Erde. Wir vertreten die Interessen des Himmels auf dieser Erde, auf dieser fremden Erde. Tut alles im Namen Jesu Christi. Und er sagt, schau, deswegen sieh, dass du seinen Auftrag ausführst. Tu alles im Namen des Herrn. Und die letzte Aussage, und dankt Gott dem Vater durch ihn, tu es in einer Haltung. Tu es in der Haltung, dass du Christus siehst. Das Beste, was du bringst, ist unrein. Das Beste, was du bringst, ist befleckt von Menschlichkeit, von Begrenzung, von Kompromissen, die du nicht mal merkst. Dein Lob, deine Anbetung ist voller Selbstsucht, nicht so von Herzen, wie es sein sollte. Aber in Christus darfst du Gott Ehre geben, darfst ihn anbeten. Gott ist bereit, um Christi willen dein Lob anzunehmen, jeden Dienst als wohlgefällig anzuschauen, weil dein Hohepriester dort im Himmel steht, für dich betet, den Vater sein Opfer zeigt. Und darum segnet er dich obwohl es unvollkommen ist, obwohl es so begrenzt ist, obwohl es so schwach ist, obwohl es alle Merkmale hat, die eigentlich im Himmel keinen Platz hätten. Und nun um Christi willen steht oder steigt deine Anbetung, dein Opfer auf zu Gott in einem wohlgefälligen Geruch. Gott wohlgefällig. Vergiss es nie. Deswegen sagt er, tu es, sage Dank im Namen Jesu. Deswegen sei dieser Name, Christus, sein Werk, seine Erlösung, die Grundlage, auf der du Gott dienst, in den du immer wieder vor Augen hast, seine Gerechtigkeit, sein Opfer, sein Tod, sein Priesteramt, sein Dienst macht dein Opfer wohlgefällig. Du sagst, ich kann nicht, er kann. Du sagst, es ist unvollkommen, ja, das stimmt, er macht es vollkommen. Sein Blut macht dein Opfer wohlgefällig. Solltest du da nicht mit Freuden hingehen und ihn anbeten, ihn loben, ihn preisen? Wenn ihr was in meinem Namen bittet, sagt er, sogar beten, bitten, so wird der Vater verherrlicht im Sohn. In Christus ist es Gott überaus wohlgefällig. Der Herr segne dieses Wort an uns. Amen.